ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Dem Senat ist bewusst, dass dieses Ergebnis für die Angehörigen der 1981 getöteten Schülerin und insbesondere für die Nebenklägerin des Ausgangsverfahrens schmerzhaft und gewiss nicht leicht zu akzeptieren ist.
Das war Doris König, Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts und Vorsitzende des Zweiten Senats vorgestern bei der Urteilsverkündung. Ihr Senat hat eine Vorschrift für nichtig erklärt, die die Wiederaufnahme eines Strafverfahrens erlaubte, wenn neue Beweise auftauchen. Ein neuer Strafprozess sollte dann möglich sein, auch wenn der Beschuldigte vorher rechtskräftig freigesprochen wurde. Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Klaus Hempel und bei mir im Studio ist mein Kollege Kolja Schwarz. Hallo Kolja.
Hallo Klaus, ich grüße dich.
Wir waren beide bei der Urteilsverkündung mit dabei. Es ging um den tragischen Fall von Friederike von Möhlmann, die vor vielen, vielen Jahren als 17-Jährige vergewaltigt und ermordet wurde. Manchmal hat man ja ein ziemlich klares Gefühl, in welche Richtung eine Entscheidung gehen wird. Hier war, das kann man sagen, vor der Urteilsverkündung wirklich alles völlig offen. Warst du überrascht über das Urteil, Kolja?
Also überrascht nicht, würde ich sagen, weil ich mich wirklich schon sehr, sehr lange mit dem Thema befasse. Ich habe auch die Gesetzesänderung 2021 sehr genau verfolgt und wir hatten das Thema hier im Podcast auch schon mal. Da habe ich auch damals den Vater von Friederike interviewt. Ich war immer der Meinung, dass dieses Gesetz, jedenfalls so wie es gemacht wurde, nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Aber du hast es gesagt, irgendwie war trotzdem alles offen vor dieser Verkündung, auch weil die Verhandlung so spannend war und keineswegs eindeutig. Und deshalb war ich zumindest sehr gespannt, was daraus kommt.
Der Fall, um den es ging, ist sehr tragisch. Er ist erschütternd. Könntest du nochmal die Vorgeschichte des Urteils schildern, bitte?
Ja, gerne. Also du hast es ja schon kurz angesprochen. Es ging um Friederike von Möhlmann. 1981 soll sie vergewaltigt und ermordet worden sein. Sie war damals 17 Jahre alt und ist in einem Waldstück gefunden worden, nachdem sie wohl getrennt ist von einer Chorprobe nach Hause. Man hatte dann schnell einen Tatverdächtigen, aber der ist 1983 freigesprochen worden. Das Landgericht hatte damals Zweifel, ob er wirklich der Täter war. Und dann 2012, also 30 Jahre nach der Tat, gab es eine DNA-Analyse. Die gab es damals Anfang der 80er Jahre ja noch nicht. Und die zeigte dann, dass der Verdächtige möglicherweise doch der Täter sein könnte. Eine neue Anklage war aber nicht möglich, weil er war ja freigesprochen und die Strafprozessordnung hat ein neues Verfahren nicht erlaubt. Der Vater der verstorbenen Friederike von Möhlmann, er ist inzwischen auch verstorben. Vor 2 Jahren, ich habe es gerade gesagt, war er ja noch hier bei uns im Podcast und hat uns seine Geschichte erzählt. Der hat dann sehr für diese Gesetzesänderung gekämpft, also hat sich das eigentlich zur Lebensaufgabe gemacht, hat er Petitionen ins Leben gerufen und so weiter. Und 2021, kurz vor dem Ende der Legislaturperiode der Großen Koalition, kam es dann tatsächlich zu dieser Gesetzesänderung. Die war damals aber schon sehr umstritten. Die damalige Justizministerin Christine Lamprecht hatte verfassungsrechtliche Bedenken und hat deshalb nicht mitgemacht. Trotzdem kam es zu dem Gesetz. Die Fraktionen aus CDU, CSU und SPD haben sich darauf geeinigt. Und dann war vielleicht noch bemerkenswert, dass auch der Bundespräsident bei der Unterschrift des Gesetzes ebenfalls Zweifel angemeldet hat, aber es ist dennoch in Kraft getreten. Und seitdem steht in der Strafprozessordnung, du hast es gesagt, dass bei schwersten Straftaten wie Mord oder Völkermord, also nicht verjährbaren Taten, eine Wiederaufnahme auch möglich ist, wenn es neue Beweise gibt.
Ja, nach dieser Gesetzesänderung gab es dann eine Wiederaufnahme des Verfahrens gegen diesen Verdächtigen. Die Wiederaufnahme wurde dann vom Oberlandesgericht Celle bestätigt. Das OLG Celle hatte auch festgestellt, diese neue Vorschrift in § 362 Nummer 5 Strafprozessordnung, die sei verfassungskonform. Und daraufhin hat dann der Verdächtige Verfassungsbeschwerde eingelegt und er bekam Recht. Das ist alles eine sehr komplexe Entscheidung, über die wir jetzt hier sprechen werden, mit vielen spannenden Details. Zunächst mal, und das ist, denke ich, ganz wichtig, in einem Punkt waren sich alle 8 Richterinnen und Richter des Zweiten Senats einig. Dieses neue Strafverfahren im Fall von Möhlmann hätte es auf keinen Fall geben dürfen, denn es gelte hier, so der Senat, ein Rückwirkungsverbot. Kolja, erkläre uns das mal bitte.
Rückwirkungsverbot bedeutet vereinfacht gesagt, wenn ein Sachverhalt bereits komplett abgeschlossen ist, egal was das ist, dann darf ein neues Gesetz, was etwas an dem Ergebnis ändert, nicht mehr für diese zurückliegenden Fälle gelten. Also der Gesetzgeber darf nicht sagen, uns passt das nicht, wir ändern jetzt mal das Gesetz für diese zurückliegenden Fälle. Deswegen dürfen Gesetzesänderungen nur für die Zukunft greifen. Das heißt, die Menschen sollen sich auf die Gesetze verlassen können, die zu dem Zeitpunkt gelten. Und nur wenn dieser Sachverhalt noch nicht komplett abgeschlossen ist, sondern in der Vergangenheit begonnen hat und auch in die Zukunft ragt, dann gilt was anderes. Aber das ist hier nicht der Fall. Und deshalb waren sich hier alle Richterinnen und Richter einig, den Fall Möhlmann wieder aufzumachen, wäre eine echte, so sagen die Juristen, also eine unzulässige Rückwirkung.
Und dieses Rückwirkungsverbot, das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, gerade wenn es um das Strafrecht geht. Jurastudentinnen und Studenten lernen das auch relativ schnell während ihres Studiums. Wie gesagt, da war der Senat sich einig. Im Kern ging es bei der verfassungsrechtlichen Prüfung um Artikel 103 Absatz 3 Grundgesetz. Danach darf niemand wegen derselben Tat zweimal bestraft werden. Der Senat hat entschieden, es gilt auch ein Mehrfachverfolgungsverbot. Was folgt daraus?
Ja, also wenn man sich den Wortlaut im Gesetz, im Grundgesetz anschaut, du hast es gesagt, dann darf da niemand wegen derselben Tat zweimal bestraft werden. Und jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, naja, Menschen, die freigesprochen wurden, die sind ja gar nicht bestraft, also gilt das für die gar nicht. Aber hier hat das Bundesverfassungsgericht nochmal klargestellt und auch da waren sich alle einig. Das heißt, dass man nicht zweimal verfolgt werden darf wegen ein und derselben Tat, also jedenfalls nicht strafrechtlich zweimal verfolgt werden darf. Und da haben sie sich die Geschichte angeschaut, auch Sinn und Zweck der Norm. Und das ist eigentlich auch schon seit vielen Jahren unumstritten. Also alle sagen, das gilt nicht nur, dass man nicht zweimal bestraft werden darf, sondern man darf gar nicht erneut vor Gericht gestellt werden. Und zwar auch, wenn man freigesprochen wurde.
Bevor wir über weitere Details des Urteils sprechen, vielleicht mal ein kurzer Blick in die Rechtsgeschichte. Dieser Grundsatz des Verbots der Mehrfachbestrafung, jetzt auch Mehrfachverfolgung, der nennt sich Ne bis in idem. Das ist uralt, das galt auch während der Römerzeit und während der Nazizeit galt dieser Grundsatz dann nicht mehr. Auch das ist nicht völlig unwichtig gewesen bei dieser Entscheidung, oder?
Genau, also die Nazis, das kann man, muss man glaube ich nochmal sagen, die Nazis haben einfach die Urteile, die ihnen nicht gefielen, willkürlich ausgetauscht, also die Menschen nochmal vor Gericht gestellt, bis ihnen das Urteil gefallen hat. Und da war es ganz egal, ob die vorher freigesprochen wurden oder ob ihnen das Urteil zu mild war. Und das war auch der Grund, warum die Mütter und Väter des Grundgesetzes diesen Grundsatz, dass niemand zweimal wegen derselben Tat vor Gericht gestellt werden darf, so in die Verfassung geschrieben haben. Das sollte es nicht mehr geben nach der Nazizeit. Und obwohl es diesen Grundsatz, du hast es ja gesagt, seit der Römerzeit gab, haben die Nazis das einfach mit Füßen getreten. Und das hat sich Karlsruhe, die Richterinnen und Richter jetzt am Verfassungsgericht natürlich auch sehr genau angeschaut und damit auch argumentiert. Also das spielte eine große Rolle.
Kommen wir mal aufs Urteil zurück. Die vielleicht wichtigste verfassungsrechtliche Frage war, gilt dieses Verbot ne bis in idem, dieses Verbot der Mehrfachbestrafung und Mehrfachverfolgung absolut? Es gibt ja nach der Strafprozessordnung, das muss man auch festhalten, ja durchaus die Möglichkeit, einen neuen Strafprozess in Gang zu setzen, wenn jemand zuvor rechtskräftig freigesprochen wurde.
Genau, das verwirrt erstmal. Also schon wenn du fragst, gilt das absolut, dann kann man sagen, naja, die Strafprozessordnung sieht ja selbst Fälle vor, wo das möglich ist. Genau genommen gibt es 4 Gründe für eine Wiederaufnahme, wenn jemand freigesprochen wurde oder auch wenn jemand verurteilt wurde, zu seinen Ungunsten, sagt man immer. Dafür gibt es 4 Gründe. Zu seinen Gunsten gilt dann nochmal was anderes. Aber die Gründe sind folgendermaßen: Wenn eine Urkunde gefälscht war, wenn Zeugen oder Sachverständige falsch ausgesagt haben, also sich selbst strafbar gemacht haben, oder auch wenn Richter oder Schöffen mitgewirkt haben, die sich da einer Verletzung ihrer Amtspflicht schuldig gemacht haben. Das sind die ersten 3 Gründe. Dann kann ein Verfahren neu aufgemacht werden. Das sind also alles Gründe, die eher das Verfahren betreffen. Also da geht es nicht darum, war das Urteil falsch, sondern war schon das Verfahren falsch, weil da Menschen falsch ausgesagt haben oder falsch mitgewirkt haben. Und dann gibt es einen 4. Grund, wenn der Angeklagte nach einem Freispruch selbst irgendwann ein glaubhaftes Geständnis ablegt, dann kann man die Sache auch wieder aufmachen. Und da ist so ein bisschen die Begründung, das haben die Richterinnen und Richter jetzt auch nochmal erklärt, der soll nicht danach mit der Tat prahlen und die Opfer verhöhnen und so weiter. Also da geht es weniger darum, dass das Urteil falsch war, sondern dass man dieses Verhalten verhindern will.
Jetzt haben die Richterinnen und Richter des 2. Senats mehrheitlich entschieden, wenn neue Beweise auftauchen, dann darf es keinen neuen Prozess geben. Man muss sagen, es gab Streit im Senat, großen Diskussionsbedarf. Es gab ein Sondervotum von Richterin Christine Langfeld und Richter Müller. Und die entscheidende Frage war hier, kann dieser Grundsatz nebis in idem eigentlich mit anderen Rechtsgütern von Verfassungsrang abgewogen werden? Juristen sprechen dabei von einer sogenannten Abwägungsfestigkeit. Kolja, kannst du uns auch diesen Begriff mal genauer erklären? Worum wurde da gestritten im Senat?
Ja, also hier kollidieren ja zwei Prinzipien, das muss man sich nochmal bewusst machen, die beide sich aus der Verfassung ergeben. Also auf der einen Seite haben wir die materielle Gerechtigkeit und das Interesse des Staates an der Verfolgung von Straftaten. Und auf der anderen Seite eben die Rechtssicherheit, also man soll sich sicher sein, wenn ein Verfahren irgendwann rechtskräftig abgeschlossen ist, dass das auch gilt, was der Staat da gesagt hat und dass das nicht immer wieder neu aufgemacht werden kann. Und normalerweise, wenn man so zwei Prinzipien hat, die beide aus der Verfassung herrühren, die da also auch miteinander kollidieren, dann muss man immer abwägen und einen Ausgleich schaffen und gucken, was ist hier wichtiger oder was gilt oder wie kann man das irgendwie zusammenführen. Und hier war eben die Frage, bei solchen schwerwiegenden Taten wie Mord und es gibt neue Beweismittel, kann man dann nicht doch eine Ausnahme zulassen? Und dafür war eben diese Frage, diese Vorfrage wichtig, kann man hier überhaupt abwägen oder lässt das Grundgesetz das gar nicht zu? Und die Mehrheit hat gesagt, nein, das geht hier nicht.
Hören wir uns doch mal an, was die Senatsvorsitzende Doris König zu diesem Punkt während der Urteilsverkündung gesagt hat.
Er soll und muss darauf vertrauen dürfen, dass er nach dem Abschluss eines regelgemäß durchgeführten strafgerichtlichen Verfahrens nicht nochmals wegen derselben Tat vor Gericht gestellt werden kann.
Das heißt also, der Freigesprochene soll darauf vertrauen können, bei einem rechtskräftigen Freispruch, dass das Verfahren abgeschlossen ist und für den Fall, dass später neue Beweise auftauchen, dann darf man etwas umgangssprachlich vielleicht formuliert das Fass dann nicht mehr aufmachen. Der Senat räumt hier also der Rechtssicherheit einen größeren Stellenwert ein als dem Anspruch des Staates, vielleicht auch der Gesellschaft auf effektive Strafverfolgung, richtig, Kolja?
Ja, also beziehungsweise der Senat sagt, das haben schon die Mütter und Väter des Grundgesetzes getan. Das machen nicht wir, sondern im Grundgesetz, da ist das eben ausdrücklich reingeschrieben und deswegen darf man hier gar nicht mehr abwägen, sondern dieser Punkt gilt absolut, jedenfalls für das Strafrecht, weil er da ausdrücklich drinsteht.
Richterin Langfeld und Richter Müller, die haben das, wie gesagt, anders gesehen mit der Abwägungsfestigkeit. Sie haben deshalb ein Sondervotum abgegeben, das dann die Richterin Langfeld vorgelesen hat. Und hören wir da auch bitte mal rein.
In der Tat besteht ein vom Einzelnen unabhängiges Bedürfnis der Gesellschaft an einer endgültigen Feststellung der Rechtslage, um Rechtsfrieden herzustellen. Andererseits darf der Gesetzgeber berücksichtigen, dass der Rechtsfrieden auch Schaden erleiden kann, wenn im Falle schwerster Straftaten im Sinne von 362 Nummer 5 StPO ein Betroffener trotz erdrückender Beweise straflos bleibt. Der Notwendigkeit möglichst lückenloser Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs in solchen Fällen hat der Gesetzgeber durch die Anordnung der Unverjährbarkeit dieser Straftaten Rechnung getragen. Es erschließt sich uns nicht, dass die Berücksichtigung der dem zugrunde liegenden Wertung bei der Frage der Wiederaufnahme von vornherein ausgeschlossen sein soll.
Also Richterin Langfeld verweist darauf, dass es bei dieser umstrittenen Wiederaufnahmevorschrift ja nur um wirklich allerschwerste Straftaten wie Mord oder Kriegsverbrechen ging, die nicht verjähren. Im Prinzip will uns das Sondervotum sagen, wir gewichten anders. Wir sind schon der Meinung, dass in absoluten Ausnahmefällen eine Abwägung stattfinden muss. Kann man das so zusammenfassen? War das die Quintessenz des Sondervotums?
Das war die Quintessenz, ja. Also Peter Müller und Christine Langfeld sagen, doch, man muss hier abwägen können mit dem Strafanspruch, den der Staat hat. Und sie sagen zwar auch, der Verfassungsgeber hat eine Entscheidung für die Rechtssicherheit getroffen, die steht ausdrücklich drin. Also das ist ganz, ganz wichtig und deshalb muss das die Regel bleiben. Aber wenn der Grund für die Wiederaufnahme ein derartiges Gewicht hat, dann darf es eben ganz wenige Ausnahmen geben. Und das begründen sie auch sehr ausführlich und nachvollziehbar. Also wer da Interesse hat, das lohnt sich durchaus mal zu lesen.
Das heißt, beide waren dafür, dass diese neu eingeführte Vorschrift in der Strafprozessordnung Bestand haben soll. Also so jedenfalls mein Eindruck. Aber so glasklar steht das eigentlich nicht drin im Sondervotum, oder?
Ja, finde ich eigentlich auch. Also so glasklar steht es eben nicht drin. Denn ich glaube, Sie haben auch ein bisschen Zweifel, ob das Gesetz von 2021, das das zugelassen hat, gut gemacht war, sage ich jetzt mal vereinfacht gesagt. Sie sagen, wenn man sowas zulässt, dann müssen es absolute Ausnahmen bleiben und man muss irgendwie Sicherungsmechanismen einbauen, die es so gut wie ausschließen, dass zum Beispiel ein Unschuldiger zweimal vor Gericht gestellt wird. Denn die Gefahr ist ja da. Und hier deuten Sie auf jeden Fall Zweifel an, dass das Gesetz diesen Ausnahmecharakter gut genug regelt. Ja, Sie sagen, es gilt nur für Mord und Völkerrechtsverbrechen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dem stimmen Sie zu. Da sagen Sie, das ist so gut und richtig. Aber die neuen Beweismittel, da sagen Sie, die müssten von so hoher Qualität sein, dass eine Verurteilung mit wirklich sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten wäre. Und da deuten Sie zumindest Zweifel an, dass das Gesetz das so richtig macht. Aber Sie prüfen es nicht zu Ende, ob man das vielleicht am Ende da reinlesen kann oder auslegen kann, weil Sie sagen, die Senatsmehrheit hat das Gesetz ohnehin gekippt und deswegen müssen wir das hier nicht zu Ende prüfen.
Ich mache nochmal mit Blick auf die vielen Kritiker des Urteils ein Vergleichsbeispiel, das ich mehrfach nach der Urteilsverkündung gehört habe. Ein Wirtschaftskrimineller wird rechtskräftig freigesprochen und später stellt sich heraus, dass nach dem Freispruch eine gefälschte Urkunde zugrunde lag. Du hast ja am Anfang unseres Podcasts auch darauf hingewiesen, dass dann eine Wiederaufnahme denkbar ist. Und nach der Strafprozessordnung darf es dann eben eine Wiederaufnahme geben. Aber wenn jetzt später neue Beweise auftauchen, zum Beispiel ein Zeuge, dann soll das verboten sein. Das ist doch irgendwie ungerecht.
Ja, das kann man so sehen. Ich kann, also natürlich kann ich verstehen, wenn Menschen sagen, das ist ungerecht. Aber das eine ist halt, da ist das Verfahren schon ganz falsch abgelaufen. Da waren wirklich gefälschte Dinge im Spiel, gefälschte Urkunden, Zeugen, die falsch ausgesagt haben, die sich strafbar gemacht haben oder der Richter, der einfach wirklich ein falsches Urteil gefällt hat und sich da Amtspflichten, also sich auch strafbar gemacht hat. Das ist eben was anderes, als wenn danach irgendwie ein Zeuge auftaucht. Und in dem Beispiel, was du gemacht hast, das hätte ja selbst das neue Gesetz nicht zugelassen, weil das wäre ja nicht so eine schwere Straftat gewesen. Mhm. Sonst muss man immer damit rechnen, dass so ein Strafverfahren eben nicht endgültig ist. Da kann immer irgendein Zeuge auftauchen. Und wenn der nur irgendwie glaubhaft was behauptet, dann kann so ein Ding neu aufgemacht werden. Da hat ja selbst der Gesetzgeber gesagt, wir machen das wirklich nur bei schwersten Straftaten, also nur bei Mord. So war jedenfalls dieser Gesetzentwurf ja erstmal und so stand es im Gesetz.
Das Urteil ist auf jeden Fall sehr umstritten. Ich habe es persönlich auch festgestellt in meinen Social Media Accounts auf Facebook und so weiter. Da haben viele Unverständnis für diese Entscheidung geäußert. Das heißt also, viele da draußen scheinen wirklich große Probleme damit zu haben, weil sie den Eindruck haben, da läuft hier ein Mörder frei rum, der jetzt nicht belangt werden kann, obwohl es eigentlich starke neue Beweismittel gibt. Und dann kommt eben das Bundesverfassungsgericht und sagt, nee, also eine Wiederaufnahme ist nicht möglich. Auch die Opferfamilie ist natürlich extrem enttäuscht. Wir haben nach dem Urteil die Gelegenheit gehabt, mit dem Anwalt der Familie, Wolfram Schädler, zu sprechen.
Das ist kein Tag der Gerechtigkeit. Weder für die Familie von Müllmann noch für viele von uns, wo wir darauf gehofft haben, dass jemand wegen eines falschen Freispruchs doch noch überführt werden kann.
Also die Reaktionen, die waren sehr unterschiedlich. Der Deutsche Anwaltverein hat das Urteil begrüßt. Vor Ort war auch Ulrich Schellenberg, langjähriger Vorsitzender des Deutschen Anwaltvereins. Und er hat mit einem Beispiel versucht, deutlich zu machen, warum die alte Rechtslage aus seiner Sicht so problematisch war.
Angeklagte müssen Sicherheit haben. Und stellen Sie sich mal vor, Sie werden nach einem langen, schwierigen Verfahren freigesprochen. Und Ihnen fällt ein Stein vom Herzen. Nach diesem Gesetz würde Ihnen kein Stein vom Herzen fallen. Sie würden immer wieder das Risiko haben, erneut angeklagt werden zu können. Und zwar ohne jede Begrenzung. Sie haben das Risiko, wenn Sie aus dem Gerichtssaal rausgehen, dass wieder eine Jagd auf Beweise stattfindet. Dass wieder ein Medium kommt und sagt, wir wissen mehr. Ein pensionierter Kriminalkommissar, der nie aufhören kann, wird Sie weiter jagen. Und Sie haben immer das Risiko, dass ein Staatsanwalt Sie wieder anklagt.
So Ulrich Schellenberg. Also ich persönlich habe irgendwie so Verständnis für beide Seiten. Ja, also man ist in so ein Stück weit hin und her gerissen. Kolja, du hast am Tag der Urteilsverkündung die Entscheidung im Fernsehen in den Tagesthemen kommentiert und du siehst ganz sicher auch die Tragik dieses Urteils, aber du hältst diese Entscheidung für richtig. Warum?
ja, ich kann verstehen, dass die Menschen sagen, das ist doch ungerecht und das kann doch nicht sein so. Und natürlich ist das so, wenn da ein Täter ist, der frei rumläuft, warum soll der das Vertrauen haben, dass er nicht nochmal vor Gericht kommt? Deswegen finde ich dieses Argument von Ulrich Schellenberg, was wir gerade gehört haben, auch nicht ganz so stark. Wenn der doch der Mörder war, sagen doch jetzt alle, dann muss er doch wieder vor Gericht gestellt werden. Trotzdem finde ich das Urteil richtig, weil ich finde, dieser Grundsatz, der gilt eben nicht nur für Täter. Dieser Grundsatz ist kein Täterschutz, sondern er gilt ja vor allem auch für die Menschen, die zu Recht freigesprochen wurden. Und wir leben in einem Rechtsstaat und da werden die meisten Menschen, die vor Gericht freigesprochen werden, zu Recht freigesprochen.
Aber so habe ich Schellenberg auch verstanden, ja? Also, dass er sagt, also wenn...
Genau, er meint sicherlich für beide, aber das Problem ist, also ich finde, man muss das dazu sagen, weil die Menschen sonst immer denken, naja, wenn hier jemand der Täter ist, warum soll der denn darauf vertrauen dürfen? Dann natürlich sollen die ihn jagen bis zum Ende seines Lebens sozusagen. Aber die Gefahr ist eben auch da für Menschen, die zu Recht freigesprochen werden. Da müsste nur ein neuer Zeuge kommen, der irgendwas behauptet, weil er ihm vielleicht was Schlechtes will. Oder jemand, die Ehefrau oder der Ehemann, der nicht mehr vom Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch macht irgendwann, weil da ein Ehekrieg ist oder so weiter. Und dann geht's wieder von vorne los. Und das finde ich, das darf nicht sein. Und dieser Grundsatz, der ist ganz wichtig. Die Erfahrung aus der Nazi-Zeit, wo willkürlich Urteile aufgehoben wurden, Menschen wieder vor Gericht gestellt werden, das muss man sich vor Augen führen. Ich finde, das darf es nie wieder geben. Jetzt kann man sagen, das hätte es hier ja auch nicht gegeben. Wir leben in einem Rechtsstaat und es waren wirklich eng begrenzte Fälle. Aber dafür war das Gesetz eben auch nicht gut genug gemacht. Es war eben auf alle Beweismittel, auch auf neue Zeugen und so weiter. Also ich könnte auch damit leben, wenn die Mindermeinungen hier durchgekommen wären. Die haben das ja auch sehr eng begrenzt, also Müller und Langenfeld, und haben gesagt, ja, man müsste es dann wirklich auf wirklich sehr sichere Fälle anwenden und man müsste wirklich auch einen Sicherungsmechanismus einführen, dass da wirklich fast ausgeschlossen ist, dass Unschuldige zweimal vor Gericht kommt, dann kann ich vielleicht auch irgendwo damit leben, wenn das denn geht. Aber ich glaube, das ist total schwer, weil es eben irgendwie dann doch immer irgendwie neue Beweismittel gibt. Oder man begrenzt es nur auf wirklich technisch neue Beweismethoden, DNA, wo man dann auch da sagen muss, das ist ja erstmal auch nur ein Indiz und kein ganz sicherer Tatbeweis hier. Von daher, ich habe meine Zweifel, dass das viel bringt. Es gibt auch ganz wenig Fälle, die das überhaupt Anwendung gefunden hätte.
Das wollte ich gerade auch anmerken. Also uns haben ja Experten gesagt, dieser Fall, dieser tragische, der Friederike von Mühlmann, das ist wirklich... Ja, krasser Einzelfall. Also ich habe gehört, es gibt, glaube ich, noch zwei vergleichbare Fälle wohl aktuell. Also daran sieht man einfach, das ist jetzt auch sehr begrenzt gewesen.
Genau, und für diese Fälle hätte man es sowieso nicht anwenden können, haben wir gesagt, wegen dem Rückwirkungsverbot. Und die neuen Fälle, wo jetzt die da irgendwann kommen, also man hat die DNA jetzt sofort. Klar, vielleicht gibt es irgendwann nochmal ganz andere Ermittlungsmethoden, von denen wir heute noch nichts wissen. Dann hätte es vielleicht irgendwo mal eine Wirkung gehabt, aber ich glaube, das Gesetz hätte jetzt eher gar keine Wirkung gehabt. Und ich glaube, es wäre sehr schnell auch zu der Diskussion gekommen, dass die Menschen gesagt haben, ja, warum soll das jetzt nur bei Mord gelten und nicht bei Totschlag oder bei Vergewaltigung? Ist es da nicht unerträglich, wenn der Täter draußen frei rumläuft?
Das ist ja auch ein gewichtiges Argument der Kritiker gewesen. Ne? Also, richtig. Da wird die Tür geöffnet und dann kriegen wir sie nicht mehr zu.
Genau.
Vielen Dank, Kolja. Das war unser Podcast heute zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das Gericht hat eine Neuregelung für verfassungswidrig erklärt, die es möglich machte, ein Strafverfahren wegen schwerer Verbrechen bei neuen Beweisen neu aufzurollen. Und damit ist auch klar, einen neuen Strafprozess gegen den Verdächtigen im Fall von Mühlmann wird es nicht geben. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns wie immer schreiben, etwa wenn ihr Kritik oder Anregungen habt. Wir freuen uns über jede Mail. Unsere Adresse lautet justizreporterinnen@swr.de. Nochmal die Adresse justizreporterinnen@swr.de. Und ganz am Ende noch der Hinweis auf die ARD Audiothek, wo ihr viele interessante Podcasts findet. Zum Beispiel die Podcast-Reihe mit dem Titel Sprechen wir über Mord. Unser Kollege Holger Schmidt, ebenfalls Jurist, spricht da regelmäßig mit dem früheren BGH-Richter Thomas Fischer über spannende Kriminalfälle. Ich sage Tschüss, gemeinsam mit meinem Kollegen
Kolja Schwarz. Tschüss.
Mein Name ist Klaus Hempel.